Die Neoklassik wird im Allgemeinen mit den 1870er Jahren angesetzt, also quasi nach einem Jahrhundert der modernen politischen Ökonomie, der Durchsetzung des Kapitalismus, quasi ein Jahrhundert nach Smith.
Adam Smith, David Ricardo und Karl Marx sind die wichtigsten Wirtschaftstheoretiker der sogenannten Klassik, die von 1770 bis 1870 datiert wird, erklärt Gabriele Michalitsch, Politikwissenschaftlerin und Ökonomin an den Universitäten Wien und Innsbruck.
Es gibt da drei zentrale Figuren, nämlich einerseits in Lausanne Walras, in Großbritannien Jevons und in Österreich natürlich Karl Menger. Das sind sozusagen die Väter der Neoklassik, wie sie im Allgemeinen genannt werden, und sie verhelfen quasi dieser neuen Sichtweise wesentlich zum Durchbruch.
Léon Walras, Stanley Jevons und Karl Menger. Diese drei Namen stehen für verschiedene Schulen innerhalb der Neoklassik.
Man muss sich vorstellen, die ArbeiterInnenbewegung beginnt sich zu konstituieren, gewinnt an Einfluss. Der marxische Denkhorizont liefert eine ganz wesentliche politische Grundlage auch dafür, und ich würde doch die Neoklassik quasi als bürgerliche Antwort darauf verstehen.
Was waren die neuen Grundannahmen der neoklassischen Wirtschaftsdenker? Die Ökonomin Elisabeth Springler nennt die wichtigsten Punkte.
In der Neoklassik sind die wichtigsten Paradigmen: ich habe ein Gleichgewicht, man geht von einem Homo economicus aus und alle Akteurinnen haben Optimierungsentscheidungen. Optimierungsentscheidungen in ihrer jeweiligen Sphäre.
Elisabeth Springler leitet den Studiengang Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung an der Fachhochschule des BFI Wien. Die neoklassischen Paradigmen und Modelle wie die Grenznutzenlehre stehen bis heute im Zentrum der Wirtschaftswissenschaften. Ausgangspunkt war die marginalistische Revolution.
Die sogenannte marginalistische Revolution, das heißt, man hat versucht, mikroökonomisch, das heißt auf der Ebene eines Unternehmens, eines Haushalts, zu argumentieren und deren Verhaltensmuster genauer darzustellen. Dazu kam eine sehr starke mathematische Modellierung. Man hat versucht, das, was Adam Smith, der ja selbst ein Moralphilosoph war, und das Zusammenspiel der Märkte komplett ohne Grafik und ohne Formeln dargestellt hat, in einzelne Modelle zu pressen. Das heißt, die Geburt eines Modells im heute eher mathematischen Sinn war in der Neoklassik. Auch die grafischen Darstellungen der heutigen Ökonomie kommen aus der Neoklassik.
Und diese Mathematisierung, und das wollte ich betonen, ist natürlich ein ganz wesentliches Instrument, um diesen Objektivitätsanspruch und diesen naturwissenschaftlichen Objektivitätsanspruch der Neoklassik zu unterstreichen. Wir können in dem Sinn die Welt berechnen, sie ist objektivierbar, sie ist in dem Sinn quantifizierbar, und das ist unangreifbare Wahrheit.
Hatte die Klassik mit Smith, Ricardo und Marx noch die Makroökonomie im Auge, so nimmt die Neoklassik die Mikroökonomie ins Blickfeld, um dann von der mikroökonomischen Ebene, also dem einzelnen Individuum, dem Haushalt, dem Unternehmen, wieder auf die Makroökonomie zu schließen, erklärt Gabriele Michalitsch von der Uni Wien.
Im Gegensatz zur Klassik ist die Neoklassik nicht auf makroökonomische Fragen ausgerichtet, sondern was sie charakterisiert, ist das, was man als methodologischen Individualismus bezeichnet. Das heißt, vom einzelnen Wirtschaftssubjekt ausgehend wird dann letztlich auch die gesamte Ökonomie erklärt. Aber das ist klar, sowas wie Machtverhältnisse, wie Strukturen, wie Herrschaft kann es in so einem Rahmen nicht geben, denn es wird ja alles von den Einzelnen aus erklärt. Aus dem Verhalten quasi der Einzelnen resultiert schließlich das große Ganze. Und das ist natürlich sehr, sehr fragwürdig, wenn man eine gesellschaftskritische Perspektive verfolgt. Die ist in dem Rahmen natürlich nicht möglich.
Nach der Weltwirtschaftskrise und der großen Depression der 1930er Jahre, nach dem Faschismus und dem Zweiten Weltkrieg, wurde die Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre vom Keynesianismus, den von John Maynard Keynes geprägten Theorien, bestimmt. Eine Renaissance erlebten die neoklassisch geprägten Wirtschaftstheorien erst in den 1970er Jahren mit den Chicago Boys rund um Milton Friedman und der neoliberalen Denkfabrik der Mont Pelerin Society. Zu beiden Kreisen gehörten Vertreter der österreichischen Schule für Nationalökonomie, als deren Gründer Karl Mengers angesehen wird.
Eben Ludwig von Mises und dann später auch Hayek oder sozusagen mit Ludwig von Mises gemeinsam Hayek, die dann in den USA, also vor allem in Chicago ja erst wirksam werden. Und da steht Hayek für eine sehr, sagen wir, spezifische, ich würde doch sagen, ganz klar politökonomische Perspektive im Hinblick darauf, wie sich Gesellschaft entwickeln soll.
Gabriele Michalitsch verweist darauf, dass der Begriff politisch in Verbindung mit Ökonomie in der Neoklassik gestrichen wurde. Ihr Forschungsfeld ist die politische Ökonomie und die feministische Ökonomie.
Die Klassik, diese Periode von 1770, sagen wir, bis 1870, die wird ja als politische Ökonomie bezeichnet. Dann kommt die Neoklassik. Die ist aber nur mehr Economics, nicht mehr Political Economy. Das heißt, der Begriff politische Ökonomie wird quasi auf die Klassik beschränkt, einerseits. Und dann gibt es noch einmal ganz spezifisch diese Referenz auf Marx und diese marxistische Theorieentwicklung. Die bezeichnen sich ja selbst auch dezidiert als politische Ökonomen. Und das heißt, die Neoklassik grenzt sich davon ab und sagt ganz klar, quasi wir sind nicht politisch. Ja? Die sind politisch. Wir haben sozusagen die wahre Wissenschaft. Das ist eben Ideologie.
Ich glaube, dass die neoklassische Wirtschaftslehre sozusagen schon auch ihre Meriten hat. Ja? Man muss nur davon ausgehen, das ist eine Theorie, das ist ein Modell, das ist ein sehr restriktives Modell, das jetzt nicht die Wirklichkeit abbildet. Über lange Zeit allerdings das Standardmodell der Volkswirtschaft war.
Sein Volkswirtschaftsstudium an der WU Wien liegt bereits einige Jahrzehnte zurück. Als Mitglied der Studenteninitiative Roter Börsenkrach hat Willi Hemetsberger aber schon damals die Dominanz neoklassisch orientierter Wirtschaftslehren in Frage gestellt. Heute ist er Gründer und Vorstand der Investmentberatungsfirma Ituba Capital. Sein Einsatzgebiet sind die internationalen Finanzmärkte.
Der Nebeneffekt natürlich, dass man sozusagen ein Standardmodell lernt, ja, ist, dass man irgendwie, dass die viele Ökonomen dann verwechseln, dass sie auch daran glauben, dass das in irgendeiner Form die Wirklichkeit abbildet. Meiner Meinung nach ist es eher sozusagen ein Denktool, ja, mit dem man sehr, sehr vorsichtig umgehen muss, das ganz sicherlich nicht die Wirklichkeit abbildet, aber das immer sozusagen Unterwirklichkeiten abbildet und wo man verschiedene Probleme lösen kann und andere nicht damit.
Ein zentrales neoklassisches Denktool ist die Gleichgewichtsanalyse. Sie geht davon aus, dass auf allen Märkten ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herrscht, wodurch auch die Preise aller Konsumgüter und Produktionsfaktoren bestimmt werden. Ein Ansatz, der für die Finanzmärkte offensichtlich nicht passt, so Willi Hemetsberger.
Die Neoklassik und die Finanzwirtschaft vertragen sich eigentlich interessanterweise kaum. Weil die Finanzwirtschaft, wenn ich zum Beispiel, eine der wichtigsten Technologien in der Finanzwirtschaft ist, wenn man so will, Black-Scholes, Derivative-Bewertungen und solche Sachen. Die stimmen eigentlich nur außerhalb einem Gleichgewicht. Da gibt es immer sozusagen dynamische Anpassungsprozesse über Zeit, von Preisen, ja, und Iterationen. In der Neoklassik, die hat für sowas gar keinen Platz, weil in der Neoklassik gibt es eigentlich permanent vollkommene Information und Gleichgewicht. In der Neoklassik in ihrer reinsten Form, sozusagen in den originalen Modellen, gibt es kein Ungleichgewicht. Da ist der Markt permanent im Gleichgewicht, da brauche ich auch keine Finanzwirtschaft.
Auf der Basis, dass auf allen Märkten ein Gleichgewicht herrschen kann, wurde auch der Glaube an die Effizienz der freien Märkte formuliert, erklärte Ökonom Heiner Flassbeck. Er war bis 2012 bei den Vereinten Nationen in Genf als Direktor für Globalisierung und Entwicklung tätig.
Nun, die neoklassische Wirtschaftstheorie unterstellt generell, dass freie Märkte zu optimalen Ergebnissen führen. Das kann man so sagen. Und ich würde das jetzt auch gar nicht generell bestreiten. Das stimmt für viele Märkte, für den Kartoffelmarkt stimmt das sicher, vielleicht auch für den Automobilmarkt, da schon nicht mehr so ganz. Für den Markt für, sagen wir, Software oder auch Hardware funktioniert, stimmt das auch schon wieder nicht mehr so, weil wir da sehr starke Monopolstrukturen haben. Aber nehmen wir mal an, dass für normale Märkte, so Mikromärkte, Einzelmärkte, dass es da stimmt. Aber es stimmt eben fundamental nicht für Kapitalmärkte und für Arbeitsmärkte.
Warum, lautet die Frage. Antworten, wenn auch in anderen Zusammenhängen, gibt Heiner Flassbeck auf seinem Internetblog und in seinen zahlreichen Büchern. Der Arbeitsmarkt, so sein Credo, ist kein Kartoffelmarkt.
Sondern beim Arbeitsmarkt haben wir die Besonderheit, dass Angebot und Nachfrage, ich sag's mal zunächst technisch, nicht unabhängig voneinander sind. Weil wenn ich die Löhne senke, sinkt auch die Nachfrage nach Gütern. Und wenn die Nachfrage nach Gütern sinkt, dann steigt die Arbeitslosigkeit und sinkt nicht, wie man das in Südeuropa beobachten kann. Das heißt, die Arbeitnehmer, die da wie eine Kartoffel behandelt werden, müssen alle anderen Güter kaufen. Die Kartoffeln kaufen keine anderen Güter, aber die Arbeitnehmer müssen alle anderen Güter kaufen. Und deswegen, wenn man denen keinen vernünftigen Lohn gibt, können sie auch die anderen Güter alle nicht kaufen. Und damit ist diese Fiktion der Unabhängigkeit und von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt ist nicht gegeben. Und deswegen ist diese Theorie fundamental falsch. Und das ist der zentrale Punkt, wo die Neoklassik einfach die Augen verschließt vor der Wirklichkeit.
Die Kritik an der Dominanz der neoklassischen Lehre innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wurde in den letzten Jahren immer lauter. Nicht zuletzt wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise, so Elisabeth Springler, Ökonomin an der Fachhochschule des BFI Wien.
Das, was man in den letzten 30 Jahren auch in der universitären Lehre gesehen hat, ist, dass es ein sehr starkes Begrenzen des Spektrums im ökonomischen Denken gegeben hat. Es wurde sehr viel ausgerichtet auf eben generalisierende Modelle des ökonomischen Mainstream, die eben viele Aspekte, eben vor allem auch die Finanzkrise von 2008, nicht erklären können. Daher haben sich Studenten auch zusammengeschlossen, um eben gegen diese Realitätsferne, die in der Ökonomie propagiert wird, zu demonstrieren, sich aufzulehnen und eben für mehr Pluralismus einzustehen. Pluralismus bedeutet nun, dass man eben nicht nur ein Modell in der Ökonomie lehren sollte, sondern eine ganze Vielfalt.
In Deutschland haben bereits 2012 mehr als 1000 Forscher und Studierende ein Memorandum verfasst, das auf die Dominanz der neoklassischen Wirtschaftstheorie in Lehre und Forschung aufmerksam machen will. 2014 folgte ein Bündnis aus 40 Studierendenvereinigungen aus insgesamt 19 Ländern, die in einem gemeinsamen Aufruf statt intellektueller Monokultur Theorienpluralität in der ökonomischen Lehre fordern.
Da sind Alternativen wie der Post-Keynesianismus, die politische Ökonomie, regulationstheoretische Ansätze, die sehr viel stärker Asymmetrien zulassen und eben zeigen, dass es Märkte ungleichgewichtige Entwicklungen durchmachen können, Nationalstaaten ungleichgewichtig sind, vielleicht auch einzelne Machtverhältnisse hier wesentlich sind innerhalb Europas und daher die Ökonomie keine reine Ökonomie ist, sondern eben von unterschiedlichen Interessen der einzelnen Akteurinnen geprägt ist.